Viele, die bringen heute Morgen Nöte und Leiden mit und Schmerzen. Und sie haben viel erlebt, auch in den zurückliegenden Tagen. Und da dürfen sie ganz neu entdecken, dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Die Welt, mit der wir noch im Kampf liegen. Und das soll auch durch diesen Gottesdienst bei uns geschehen, dass wir Versuchungen und Anfechtungen fröhlich überwinden. Ich will Sie grüßen mit diesem Wort: Alles, was von Gott geboren ist, überwinde die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich dachte, es ist schön, wenn wir heute dieses Lied von der festen Burg singen. Man hat es früher fast zu oft gesungen, aber heute wird es kaum mehr gesungen. Und es ist ein so schönes Lied von der Geborgenheit und dem Schutz, den wir beim lebendigen Gott haben. 201, wir singen alle vier Verse. Wir wollen beten. Du, unser lieber Heiland Jesus Christus, wir schämen uns, wenn wir solch ein Lied singen, weil wir so oft faule Kompromisse machen. Und weil wir verlieren in diesen Versuchungen, wenn uns die Welt Fallen stellt. Und das bedrückt uns auch, wie wir in den letzten Tagen dir untreu gewesen sind, dein Wort verleugnet haben und uns gefürchtet haben vor allen mächtigen Angriffen des Teufels. Herr, vergib uns alle unsere Schuld, alle Versäumnisse, alle Übertretungen. Es ist uns leid. Und wir suchen von Herzen jetzt auch zuerst deine Vergebung. Und da wollen wir dich rühmen und uns darüber freuen, dass du ausgerechnet solche Leute wie uns in deinen Dienst rufst, dass du jetzt bei uns anklopfst und uns in deine Nachfolge wiederstellst. Mach uns in diesem Gottesdienst groß, wie wir dir dienen können und wie gewaltig deine Macht ist, dass wir nur dir Vertrauen brauchen, an dich fest glauben. Hilf uns dazu. Und wir wollen dir jetzt in der Stille alles bringen, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Du, Herr, erhörst Gebet, darum kommt alles, was Fleisch heißt, zu dir. Amen. Jetzt schon den Anfang des Predigttextes Daniel 2 lesen. Ich habe gerade bei dem Lied des Chores gedacht, so viele fromme Predigteure, die sagen immer wieder, ach, die Leute wollen doch heute gar nichts wissen von Gott. Auf ihre tastenden Versuche, das Evangelium weiterzusagen, kommen oft recht bittere Negativerfahrungen. Und deshalb glaube ich, dass sie falsch sind und dass die Bibel recht hat, wie schon bei Daniel, dass die Welt hungert nach Gott. Und deshalb lesen wir dieses ganze Kapitel jetzt zuerst die erste Hälfte, unser Chor, das sind junge Leute, die stehen tüchtig und kräftig hier, wie ich auch. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt. Der hat mich erschreckt und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch, der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern, mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Es ist heute noch in Nahost eine verbreitete Strafe, dass die Häuser zu Schutthaufen werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Sie antworteten noch einmal und sprachen, der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach, wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug ist. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Denn was der König fordert, ist zu hoch und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Das ist auch altorientalisch völlig richtig historisch genau erzählt, dass die Leibwache die Exekutionen immer durchführte. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hatte, warum ist ein so strenges Urteil vom König gegangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaria mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er in der Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns des Königs Sache offenbart. Da ging Daniel hinein zu Arioch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen, und sprach zu ihm, du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König. Ich will dem König die Deutung sagen. Arioch brachte Daniel eilends hinein vor den König, und sprach zu ihm, ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Belshazzar nannten, bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann? Wir wollen jetzt den Chor zwischendurch hören mit einem Lied, das uns zeigt, wie uns Gott sicher macht vor den Mächtigen der Welt, dass wir keine Angst zu haben brauchen. gibt so viel Angst in unseren Tagen. Die Leute um uns herum reden dauernd von den Ängsten. Ob ein Flugzeugabsturz über ihren Köpfen, ob sie vergiftet werden, ob sonstige Epidemien kommen, ob Gefährdung kommt, ob die Politik noch alles richtig steuern kann. Da ist wichtig, dass Glaubende wieder reden, warum sie so getrost sind und voll Zuversicht. Wir singen das Lied, das der Stuttgarter Otto Riedmüller gedichtet hat, 473. Herr, wir stehen Hand in Hand. Wir singen alle 6 Verse. Lese weiter aus dem Danielbuch, Kapitel 2, Vers 27. Daniel fing an vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nachdem der König fragt, vermögen die weisen Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so. Du König dachtest auf deinem Bett, was dereinst geschehen würde, und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist dies Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre es meine Weisheit, und die, als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund würde und du deines Herzens Gedanken erführest. Du, König, hattest einen Traum, und siehe, ein großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Da sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden, der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du König bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Feld und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines, danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen. Denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Eine wunderbare Verheißung des Kommens des Gottesreiches. Und sein Reich wird auch auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte, so hat der große Gott dem König kundgetan, was der einst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Wenn wir von Babel reden, dann sind das nicht Städte wie Bruchsal oder Göppingen. Das sind auch nicht Städte wie New York oder Nairobi. Für die Bibel blieb Babel der Inbegriff des menschlichen Könnens. Fängt an beim Turmbau zu Babel. Der Fortschritt, heute sagen wir Silicon Valley, oder das ist die Technik, die Wissenschaft, die Erfindungsgabe. Alles, was Menschen je produzieren können in der Welt, war zusammengeballt in Babel. Die Israeliten haben immer hinübergeblickt. Es war für sie eine unheimliche Stadt. Und als noch die Babylonier kamen und ihre Stadt eroberten, das war furchtbar. Sie vom winzig kleinen Jerusalem, sie hatten nur eines: Gott ist mit uns. Wie wird sich der ewige Gott verhalten, wenn diese gottlosen Leute, die Heiden von Babel, kommen? Herodot, der große griechische Geschichtsschreiber, hat noch bewundernd erzählt, was Babel war. 60 Meilen Stadtmauer. Die Stadtmauer war 25 Meter breit und an manchen Stellen bis zu 90 Meter hoch. Die Babylonier hatten die Kunst der Torbögen eigentlich erst richtig bekannt gemacht damals. Es war architektonisch ein Wunderwerk. Wenn Sie auf Ihre Uhr blicken, müssen heute aufpassen, dass wir pünktlich schließen. Das ist von Babel, die Zwölfer-Einteilung. Wir haben ja sonst Dezimalsystem. Das ist babylonische Herkunft, die Zwölfzahl. Die ganze Astrologie, das Erforschen der Sternenbahnen, das war damals auf eine große Spitze getrieben. Ich sprach schon das letzte Mal von der großen Kunst der Mathematik. Und wenn wir lesen, wie willkürlich dieser Herrscher Nebukadnezar herrscht, dann hatte das damals einen Grund. Der Hammurabi, der erste Sammler der Gesetze im Zweistromland, der hat gesagt, die Blutrache muss aufhören. Und der Staat muss Rache üben. Und darum kam es dazu, dass alle Macht in der Hand dieses Herrschers lag. Übrigens ein Grund, warum der dortige Herrscher heute, Saddam Hussein, öffentlich immer wieder sagt, er hätte ein Vorbild, Nebukadnezar. Für Saddam Hussein im Irak, das große Vorbild. Er will noch einmal dieses Weltreich aufrichten. Das gilt es, vor der ganzen Welt zu leben. Was für eine wunderliche Sache. Macht. Macht, Welt, Macht, Reichtum, Wissen. Und ein Daniel geht in diese Welt hinein. Nicht, wie wir das uns jetzt so vorstellen, um dort Karriere zu machen. Für uns hat ja die Welt immer etwas Bezirzendes, etwas Verführerisches. Ich möchte so gern die Welt gewinnen, ich will reich werden. Ich würde auch so gern in dieser Welt mitmischen und auch in einem schönen Haus wohnen, ein schönes Auto fahren und wollte gern reich sein. Und so geht's doch uns immer wieder, dass wir teilhaben an der Welt und mitmachen. Der Daniel geht nicht in diese Welt hinein, weil er darin etwas gewinnen will, sondern weil Gott ihn sendet. Und darin ist er ein Vorbild für Christen, in der Welt zu dienen. Mit den Gaben, die uns Gott anvertraut hat. Mein erster Punkt, den ich mal unterstreichen will, in Babel geht Angst um. Dass plötzlich Angst in Babel umgeht, das ist nicht verständlich. Da greift man sich in den Kopf und sagt, warum überhaupt? Die hatten doch ihre dicken Mauern. War eine feindliche Armee im Anrücken? Nein, nie. Die Armeen waren unbesiegbar. Ging die Wirtschaft schlecht? Nein, alles blühte. Die hängenden Gärten der Semiramis, eines der sieben Weltwunder. Es war Babel. Es war doch alles noch so schön. Auch für die Freizeit, für den Urlaub. Alles war wunderbar geschmückt. Warum geht denn Angst um? Ist unerklärlich im zweiten Jahr der Herrschaft Nebukadnezars. Er hat alles, wonach das Herz sich sehnt, geht Angst um. Ein merkwürdiger Traum. Es ist gar nicht richtig erklärbar, warum. Er hat Angst. Er hat den Eindruck dieses Bildes nicht vergessen. Er kann den Traum nicht mehr wieder erzählen, aber das bleibt bei ihm lebendig. Dieses Bild wird zermalmt, das zerfällt, alles zerbricht, dieses Zusammenstürzen dieses riesigen Ungeheuers. Es muss ja ein Schock für ihn gewesen sein. Also morgens aufwacht, Angst geht um. Das hätten wir gar nicht gedacht, dass diese große, starke, schöne, fortschrittliche Welt Babels Angst hat. Können Sie es erklären, dass in unserer Welt heute solche Angst herrscht? Ich behaupte, alle Menschen haben heute Angst. Und die Angst wird immer stärker. Die haben es vorhin gesungen, Angst vor der Krankheit, Angst vor Krieg, Angst vor Nationalismus, Angst vor Wirtschaftskrise, Angst vor der Teuerung, Angst vor Krankheit. Das erfasst die Menschen. Ich sah so ein Bild eines Grafikers, der da so wunderbar gemalt hat, unsere modernen Hochhäuser, und drüber eine schwarze Spinne, die ihre Krallen über all diese Häuser und diese Menschen ausgebreitet hat, die alle in ihrem Griff hat. Das mit der Angst ist fast eine Krankheit unseres Jahrhunderts, in einer Zeit, wo wir einen Reichtum zusammengehäuft haben, wie es nie eine Generation vor uns hatte, wo wir uns alles leisten können, ein Netz der sozialen Sicherung haben, für alle Dinge vorgesorgt haben, die man sich denken kann, und dann kommt Angst. Wir haben eine medizinische Versorgung bei den Babyloniern, ich habe einiges darüber gelesen, da war es Sitte, dass man einem Arzt, wenn der Patient starb, die Hand abgehackt hat. Unser medizinisches System ist ein bisschen anders als das der alten Babylonier. Aber wir haben für alles vorgesorgt. Wir haben eine Kunst, die noch viel weiter vorgedrungen ist als damals bei den Babylonern. Dann geht Angst um, dass das alles zerbrechen könnte. Haben die Menschen eigentlich Unrecht? Ich habe gehört, dass man in Amsterdam Psychologen einsetzt, die Leute jetzt betreuen müssen, damit sie mit den Ängsten fertig werden. Obwohl das doch unwahrscheinlich ist, dass das so häufig passiert, dass ein Flugzeug gerade auf einen selber runterfällt. Und trotzdem, Angst kann man ja nicht wegdiskutieren. Angst ist einfach da. Angst kann man nicht wegdrücken.
Es ist ja merkwürdig, wie all das, was uns Sicherheit geben soll, so unsicher ist. Glauben Sie, dass unser Staat je einmal die Schulden, die er heute macht, zurückzahlen wird?
Ich glaube es nicht.
Glauben Sie das? Einmal, dass ein Jahr noch kommt, wo der Staat nur so viel ausgibt, wie er einnimmt. Und Sie glauben immer noch, das Geld wäre sicher?
Ich glaube nicht.
Mit der nächsten Inflation können Sie ganz sicher rechnen, wie mit dem Armen in der Kirche. Also das kommt einfach. Und das spüren doch die Menschen. Und mit der Krankheit, man spürt dann die Epidemien, die kommen. Manches verdrängt man. Wahrscheinlich verdrängt der moderne Mensch die Zeitbombe AIDS. Viele leben ja weiter einfach, wie wenn nichts gewesen wäre. Ist das nicht ein hartes Reden Gottes mit uns? Mit einem Geschlecht, das die Lust zum obersten Ziel der Lebenserfüllung gemacht hat und Gott schlägt uns alles aus der Hand. In unserer Zeit spürt man direkt das Beben. Es wackelt alles, woran soll man sich denn noch halten? Man weiß überhaupt gar nicht, was wird denn noch bleiben? Woran kann man denn noch sich verlassen und worauf kann man sich denn verlassen? Und Gott spricht mit diesem Nebukadnezar. Gott spricht mit dem Nebukadnezar. Durch den Traum redet er mit ihm. Es ist Gottes Gnadenruf. Es gibt immer wieder Leute, die bei der persönlichen Evangelisation meinen, sie müssten anfangen, den Menschen alle Details zuerst über Gott zu erzählen. Ich sage immer, es ist töricht. Wenn Sie mit irgendeinem gottfernen Menschen unseren Tagen sprechen, dürfen Sie voraussetzen, dass Gott schon vor Ihnen mit ihm gesprochen hat. Sogar mit einem Nebukadnezar. Und bestimmt auch mit einem Josef Stalin. Und mit all den Mächtigen unserer Zeit. Und auch mit den kleinen Leuten. Und da hat Gott schon den Boden vorbereitet. Und Sie brauchen bloß noch, wie ein Daniel, das lösende und befreiende Wort zu bringen. Die Menschen warten darauf. Das ist eine völlig falsche Sicht von der Welt, die wir haben, wenn wir immer wieder erschrecken und sagen, da ist solche Sicherheit und die haben so viel Reichtümer und die trauen auf das Geld und bloß auf die Macht. So äußerliche Fassade. Hinter den Kulissen zittert man. Es gibt doch gar keine Lebenserfüllung. Es gibt doch gar nichts, was die Menschen beruhigen kann. Angst geht um. Und ein Daniel, jetzt kommen wir in den zweiten Punkt, lässt sich senden. Ein Daniel geht hinein. Das wundert mich, dass der dorthin ging. Nicht bloß wegen der Angst wundert mich. Wir sind ja alle so schüchterne Leute, wenn es darum geht, Boten Gottes zu sein. Zu den verunsicherten und ängstlichen Menschen unserer Tage zu gehen, sind wir ängstlich. Aber da gibt es auch noch eine andere Haltung. Dass wir uns behaglich in unserer Bank zurücklehnen und sagen, das hat der Nebukadnezar auch gar nicht anders verdient. Kennen Sie das? Gottes Mühlen mahlen langsam, mahlen aber trefflich fein. Aha, aha, der hat ja auch so lang Gottes Gnadenruf von sich weggewiesen. Jetzt geschieht es ihm grad recht, dass er in seiner Angst keinen Ausweg mehr weiß. Kennen Sie diese Stimmen? Man kann in den frommen Zirkeln dauernd diese Stimmen hören. Dass man sagt, aha, aha, jetzt ist es so, das müssen die auch mal erleben, wie weit man kommt, wenn man Gott verstößt. Komisch. Hier ist kein Wort davon, dass Gottes Gericht durch das Wort des Daniel erklingt. Was der Daniel verkündet, ist der Ruf der Umkehr unter der Barmherzigkeit Gottes. Und ich möchte Sie bitten, in dieser Zeit brauchen Sie das Gottesgericht nicht zu verkündigen. Das macht Gott selber. In diesen Tagen, wo Menschen, die so viel für ihre Gesundheit gelebt haben, plötzlich krank sind. Wo Menschen, die so viel für den irdischen Reichtum gelebt haben, plötzlich erleben, dass ihnen nichts mehr bedeutet. Sie brauchen das den Menschen nicht mehr sagen. Das macht die Welt allein. Das merkt jeder, der wach in Babel lebt. Und Babel ist in der Bibel eine Chiffre für die moderne Welt. Also so ist das tatsächlich. Ich habe noch was vergessen mit der Angst, die in Babel umging. Das mit der schwarzen Katze, die den Weg überquert am Freitag, das war schon eine Überzeugung in Babel. Der Aberglaube, Das haben sie auch nicht gewusst. Es geht auf Babel zurück. Die ewige Angst, irgendwo kommt in meinem Leben doch das Unglück und ich brauche irgendwelche Dinge, mit denen ich das Unglück manipulieren kann. Und der Daniel sagt, ich gehe hin, ich sage denen, was los ist, ich deute denen das Geschehen. Was braucht denn diese Heidenwelt, in der wir leben? Die brauchen nicht christliche fromme Riten, die brauchen nicht religiöse Funktionäre, das haben sie ja. Und der Nebukadnezar sagt, ich will von dem ganzen religiösen Klump nichts wissen, das bringt nichts. Ihr seid alle miteinander Lügner, ihr könnt auch bloß unser Unwissen noch vergrößern. Er will Offenbarung, er will echte Prophetie. Liebe Freunde, echte Prophetie, das ist nicht, was wir uns im Kopf ausgedacht haben. Das sind nicht auch jene merkwürdigen Endzeitberechnungen, die manche von Ihnen so faszinieren. Die können ja gar nicht von Gott sein, weil Gott selber gesagt hat, man kann nicht wissen, wann das Ende kommt. Nicht mal der Sohn wüsste es, Jesus wüsste es nicht mal. Das ist nicht Prophetie, sondern Prophetie ist, wenn Menschen konkret gesagt wird, wo ihr Leben neu werden kann, dass sie wieder einen Halt bekommen in ihrem Glauben, dass sie umkehren können und die Stimme des lebendigen Gottes vernehmen. Und das ist nichts, was in unserem Kopf gewachsen ist. Das ist nur, dass wir mit Vollmacht Menschen in unserer gottlosen Zeit Gottes Wort sagen, dass wir von Jesus sagen. Den Frieden, den die Welt nicht geben kann. Der Daniel geht in diesen Königspalast hinein und man wundert sich, woher er diese Festigkeit hat, diesen Mut, diese Sicherheit. Sie haben doch genau aufgepasst, die biblischen Geschichten sind großartig. Weil vier Freunde für ihn beten, das war's. Haben Sie vier Freunde, die für Sie beten? Dann lassen Sie es lieber mit der Evangelisation. Ach, wissen Sie, es wird so viel in eigener Macht und Größe veranstaltet und das hat keinen Bestand. Und es kommt gar nicht drauf an, wie groß und mächtig etwas ist und wie arg das wirkt und wie das uns beeindruckt. Ganz schlicht ist nur wichtig, ob Gott jetzt redet durch den Mund dieses Daniel, ob Gott heute in unseren Tagen, in unsere Generation noch einmal sein Wort ergehen lässt. Wenn Sie in ein Krankenbett treten und dann, da liegen die Kranken, wissen Sie, wie das ist. Wenn man spürt, wie der Körper zerbricht, wenn man keinen Halt mehr hat. Und was sagen Sie dann? Sagen Sie doch ein Gotteswort und nicht Ihre frommen Wünsche. Sagen Sie doch, was geschrieben steht, so spricht der Herr und das gilt. Und dann sagen es uns immer wieder die Kranken, wie ihnen das hilft in diesen Augenblicken, wenn die Angst kommt, dass man sich ein Gotteswort vorhalten kann. Wenn einer nur sagt, blick doch auf Jesus. Ein großer Evangelist, der im Herzinfarkt in der Intensivstation war, erzählt, wie ein Junge sich mit 15 Jahren durchgekämpft hat und ihm nur das zurief. Du darfst jetzt auf Jesus blicken. Und er sagt, das war so wunderbar, dieser Trost in diesem Augenblick. Und wenn wir schweigen, das ist so schlimm. Wir meinen immer, wir müssen das Evangelium in unserer Form ganz neu machen oder kombinieren oder nacherzählen. Es ist doch gar nichts anderes wichtiger, als die Gotteserfahrung und Gottesoffenbarung weiterzugeben. Nicht eigenmächtig handelt Daniel, er hat Beter hinter sich. Diese vier Freunde, die für ihn beten, das ist nicht meine Privataktion, sondern ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Und dann kann der Herr uns mehr Weisheit geben als alle Weisen dieser Welt. Als alle Sachverständigen, als alles, was in den Börsensälen und in Pentagon, in der Armeeführung und den Machtzentren der Wirtschaft sich zusammenballt und den Universitäten. Die Gemeinde Jesu hat diesen Dienst heute in der Welt, Gottes Wort zu sagen. Es ist so schlimm, dass man den politischen Auftrag der Christen immer wieder verkürzt auf irgendwelche albernen Tagesfragen, die übermorgen schon wieder vergangen sind. Das ist nicht der Auftrag, den wir haben als Christen, wenn wir einen politischen Auftrag haben, sondern dass wir den Mächtigen unserer Zeit sagen, es ist ein Gott im Himmel. So wie es der Daniel tut. Und der Herr, der hat Lösungen. Auf den muss man blicken. Was wäre das, wenn in unserer Kirche, in unseren Gemeinden wieder Menschen aufstehen und wir das in unser Volk, in unsere Stadt hineinrufen, nicht besserwisserisch, sondern voll Liebe und Güte und Barmherzigkeit und den Menschen sagen, wir haben dir das Beste noch zu sagen, du sollst doch wissen. Mich hat er so getroffen, wie ein Medizinalrat einer westdeutschen Großstadt mir sagte, bei uns im Gesundheitsamt kommt jede Woche ein junger 22-jähriger Mann und lässt sich auf AIDS untersuchen. Und wir Ärzte, wir sind machtlos, ein Fehltritt. Und der Mann findet keinen Frieden mehr. Wo sind die Seelsorger? Ich habe nie dran gedacht, dass so unsere Welt aussieht. Das bewegt junge Leute. Wo gehen wir heute auf junge Leute zu? Wundert sie es, dass sie zu Rauschgift greifen, weil sie keinen Lebensinhalt mehr haben? Wir haben vielleicht ihnen Religionsunterricht gegeben, aber ihnen nicht ganz einfach gezeigt, nur Jesus macht dein Leben wertvoll und er liebt dich. Dass wir das übersetzen können noch einmal für sie. So viele Menschen, denen wir heute begegnen, die in dieser Welt Babels leben und keinen Inhalt mehr sehen, die nur spüren, alles vergeht, denen das nichts mehr bedeutet, wie sie ihr Leben aufs Spiel setzen. Und wo sind die Christen? Sie haben sich eingemordet und sagen, die Welt will nichts vom Evangelium hören. Nein, das stimmt nicht. Die Welt hungert nach Gott und Gott redet mit den Menschen. Gott hat noch keinen aufgegeben, geht ihnen nach und sucht sie und will sie erreichen. Ein letztes, was will Gott sagen? Was will Gott sagen? Die Deutung dieses Bildes ist ja in der Bibel oft im prophetischen Wort aufgenommen worden. Es heißt, es sind die vier Weltreiche, die dort angekündigt werden. Nach dem babylonischen Weltreich kommt das persische Weltreich, dann kommt das griechische von Alexander dem Großen, dann kommt das römische Weltreich. Und dann, die Ausleger haben darauf hingewiesen, dann teilt sich das römische Weltreich in Ostrom und Westrom, das sind die beiden Füße, die Beine sagen, also die Schwaben sagen Füße, die Beine. Und dann sind die Zehen, das sind die nachfolgenden Reiche. Es wird ja historisch stimmen, dass unsere Reiche seitdem in den letzten 2000 Jahren alle nur noch aufbauen auf dem Erbe des Römischen Reiches. Nichts anderes mehr. Von der eisernen Härte des Römerreichs leben, die alten Römerordnungen noch übernommen haben. Aber lassen Sie uns da nicht stehen bleiben an den Abläufen, sondern sieht Daniel dieses Gesicht und sagt, und dann kommt das Gottesreich. Es ist noch nicht so, dass es alle anderen zermalmt. In aller Stille wächst das Gottesreich. So wie Jesus gesagt hat, verborgen, mitten in unseren Tagen, richtet Gott seine Königsherrschaft auf. Ich meine, in unseren Tagen sei das wichtig, dass Christen überhaupt wieder wissen, wir stehen an der größten Aufgabe, die es gibt. Die Weltreiche vergehen, alles, was uns heute so groß scheint, das hat gar keinen ewigen Bestand. Sondern was bleibend ist, dass Gott heute seine Gemeinde sammelt, dass heute die Mission durch die Welt geht, dass der Dienst der Diakonie in Liebe Jesus verkündigt. Das geschieht heute. Wenig später hat es ja Daniel noch in einer neuen Offenbarung noch einmal gezeigt, was er dann nochmal sieht. Und dann sieht er durch den Lauf der Jahrhunderte hindurch, ich sah einen wie eines Menschensohns. Und er wird ganz erregt. Er sieht eine Gestalt auftauchen im Ablauf der Weltgeschichte und die hält Gericht am Ende der Tage. Und Jesus hat immer wieder sich gern in diesem Wort Menschensohn von Daniel 7 verglichen. Er hat gesagt, das bin ich. Ich bin der da kommt in den Wolken des Himmels, der Weltenrichter. Und da verkündet das der Daniel dieser kaiserlichen Welt, das wird zerbrechen, an dem du baust, das wird keinen Bestand haben. Ich bin so froh, dass wir in unseren Tagen nicht bloß verkünden müssen, dass das alles vergeht, dass das Geld vergeht und dass das alles keine Bedeutung hat. Ein englischer Missionsfreund hat mir vor ein paar Tagen einen Brief geschrieben, hat gesagt, er wäre auf der Bank gewesen und da seien Wertpapiere abgelaufen und der Berater der Deutschen Bank in England, in der Filiale dort hätte ihm geraten, 9- und 10-prozentige Anleihen, die letzten, die es noch gibt. Und dann hätte er zudem nur gesagt, ich mach's nicht unter 100%. Da hätte ihn angeguckt und er sagte, in meiner Bibel steht von der hundertfältigen Frucht. Ich werde es dort anlegen, wo es hundertfältige Frucht bringt. Es geht nicht um mehr Geld. Es geht um die Frage, ob sie beherrscht sind von der Welt Babels, ob sie das auch so beeindruckt, die Macht und die Größe und das, was man sieht, oder ob sie wie ein Daniel eine Distanz haben und sagen, mein Blick geht weiter, ich achte auf die neue, kommende Welt Gottes, die jetzt schon anfängt. Und vielleicht verstehen wir das immer wieder falsch. Wir wollen gern auch Kirchenpracht oder Christengemeinde darstellen, groß, mit mächtigen Zahlen und mit Zulauf und mit Bilanzen und sagen, guck mal, was da wir aufgebaut haben. Die Gemeinde Jesu bleibt zu allen Zeiten nicht in der Größe Babels zu messen. Welt bleibt Welt. Auch wenn es sogenanntes christliches Abendland war, war es Welt, war es babylonische Welt, die zerbricht. Die Gemeinde Jesu war durch alle Jahrhunderte hindurch eine kleine Schar, die treu auf den Menschensohn geharrt hat und ihm gedient hat. Und wir wollen nur hören, wo der Herr uns braucht, wo wir ihm dienen können. Auch als leidende, bedrängte Gemeinde, versuchte, angegriffene Gemeinde, manchmal kämpfende und ringende Gemeinde, aber doch immer wieder im Dienst dieses Herrn. Und jetzt möchte ich Sie bitten, dann gehen Sie zurück in Ihren Hauskreis, in Ihre Jugendgruppe und sagen, ich möchte wie Daniel als Einzelner mit meinen Freunden den Herrn verkünden und möchte von ihm reden. Es ist ein Gott, der alle Macht hat. Ihm will ich dienen. Ich will sein Bote sein. Ein Daniel hatte nur eine schwache Ahnung vom Kommen Jesu. Wie viel mehr wir, die Jesus sich verschreiben können mit Haut und Haar, die seine Vergebung erfahren haben, die ihm dienen können. Jetzt dienen Sie doch nicht dieser vergehenden Welt. Doch, der dürfen Sie dienen in Liebe und Barmherzigkeit, indem Sie das Wort ihr sagen. Oder wie Daniel, den Rat geben. Die brauchen tüchtige Leute in der Welt. Wo sie sind, in den Büroetagen, in der Fabrik oder im Lehrberuf oder an der Universität. Wo sie sind, die brauchen tüchtige Leute. Aber tun Sie es doch aus dem Wissen, es gibt einen Gott. Und mein Leben gehört ihm und ich darf dem einen Gott dienen, für immer und ewig. Und er braucht mich. Und wenn dann der Stein kommt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der Stein, der da ohne Zutun von Menschen plötzlich herunterrollt und das alles vernichtet, wir wissen nicht, wann diese Welt vergeht. Ich möchte mitbauen an dem neuen Reich und ich bitte Sie, weihen Sie Ihre Kraft diesem neuen Reich, zu dem Sie Jesus berufen hat, dass Sie dort ihm dienen. Amen. Und nun singen wir dieses Lied der baltischen Märtyrer. Das ist ja einigen auch immer wieder in unseren Tagen gegeben, dass sie in dieser Welt das Leben verlieren. Das Lied wurde damals im Baltikum gesungen bei der Hinrichtung der Geiselerschießungen durch die Bolschewiken. In diesen Tagen leiden wir mit, wie in den Moslemländern, viele Christen um Jesu willen ihr Leben lassen. Im Südsudan können wir nur ahnen, welche schrecklichen Massenhinrichtungen sich dort gegenwärtig vollziehen. Und wir wollen mit Fürbitte an die denken, die in dieser Welt auch ihr Leben lassen. Wenn es bei uns nicht so hart ist, sondern bei uns nur kleinere Versuchungen und Proben sind, dann wollen wir nicht an unserem Leben hängen bleiben, sondern umso fröhlicher im Dienst stehen. 562.
anbeten. Du, Herr, bist es, der uns auch in diese heidnische Welt hineinstellt, in der wir leben. Und wir bemitleiden uns oft so, dabei ist es deine Strategie, dass wir dort Boten deiner Güte, deines Erbarmens sein sollen. Danke, dass du uns die Augen geöffnet hast über die Angst, die auch in unserer Welt umgeht. Und verzeih uns, dass wir so oft dein Evangelium dieser Welt anpassen wollen, dass wir uns stoßen, dass dein Wort so anders ist. Gott sei Dank, dein Wort ist so ganz anders als diese ungläubige Welt um uns. Und dein Wort bricht sich Bahn auch heute in den Herzen der Menschen. Und so wollen wir uns neu von dir senden lassen und dir danken, dass du auch diese Weltgeschichte in deiner Hand hast, auch unsere eigene Lebensgeschichte. Du hast auch die Umstände unseres Todes schon geordnet. Wir dürfen ganz kindlich dir vertrauen und alles in deine Hand legen. Verzeih uns, wo wir um Tage unseres Lebens feilschen, wo uns Geld und Gut so wichtig ist, Ehre und Karriere, Worte von Menschen, die uns loben und Freundschaften, wo doch nur eins wichtig ist, ob wir heute dir dienen können, heute brauchbar werden zum Bau deines kommenden Reiches. Wir freuen uns, dass du uns heute schon da dabei haben willst und dass wir uns heute schon freuen können an deinem kommenden Triumph über alle zerbrechenden Weltreiche hinaus. Dürfen wir uns freuen, dass wir dich anbeten, den König aller Könige, den Herrn aller Herren. Und wir wissen, dass du siegen wirst und dass alles dir untertan wird. Und so wollen wir heute schon unsere Loblieder singen. In welcher Lage wir auch sind, mit welchen Anfechtungen und Nöten auch immer. Und wir möchten dich bitten, dass deine bedrängte und deine leidende Gemeinde dies auch heute schon tun kann, in aller Feindschaft der Welt, dich verherrlichen, dich groß machen und deinen Namen vor der Welt verkündigen. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.